Ja, leider nur eine Power-Word-Präsentation. Eigentlich hatte ich mir mehr vorgenommen, aber wisst ihr, wie das ist? Ich habe mir vorgenommen, mich zu rasieren.
Wie hast du das verkauft?
Was? Vergiss es. Egal. Okay, beginnen wir. Ich hatte mir vorgenommen, etwas mehr zu üben, um freier reden zu können. Auch dies ist unter den Tisch gefallen. Naja. Ich hoffe, es ist trotzdem erträglich. Ja, ich fange jetzt mal an, wa? Einleitung. Im Zeitraum von 2003 bis 2013 ließ sich ein Publikum von über 1,9 Millionen Zuhörern, Zuschauern und Mitmachern, auch Lehrer, Referendare, Schulleiter sowie Multiplikatoren außerhalb der Schullandschaft auf über 80.000 Veranstaltungen der Bundeswehr, durchgeführt von Jugendoffizieren und Wehrdienstberatern, was vom Krieg erzählen. 1,7 Millionen, also die erschlagene Mehrheit davon, waren Schüler und Studenten. Auch von Minderjährigen machte man nicht Halt. Das sind die offiziellen Zahlen der Bundeswehr zur Arbeit der Jugendoffiziere in jenen 10 Jahren. Die 45 Jahre Arbeit der Jugendoffiziere davor sind also nicht in der Statistik erfasst. Also eine ungeheure Masse an Jugendlichen erzählt und erzählte die Bundeswehr auf ihren Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Seminaren, Besuchen bei der Truppe, Info- und Großveranstaltungen, warum dieses neue, alte Deutschland und seine Deutschen ein vitales Sicherheitsinteresse an der Aufrechterhaltung des freien Welthandels und den Zugang zu Märkten und Rohstoffen zu haben hat und dass es dafür notwendig ist, neue, größere Waffengänge zu bestehen. Im Zuge der 6. Hauptwehrkonferenz 2014 wurde schon einiges zu den Methoden der Bundeswehr bei ihrer Jagd an den Schulen nach Kanonenfutter und kriegsführungsfähigen Eliten für kommende Kriege referiert. Ergänzend dazu hier mehr Grundsätzliches zur geplanten und durchgeführten Verzahnung zwischen Bildungswesen und Militär, die nicht erst in den heutigen Jahren funktioniert und aufgebaut wird, sondern immer ein Merkmal der BRD war. Hierfür habe ich vor allem die Ausarbeitung von Lena Sachs, die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Bildungseinrichtungen benutzt. Zu diesem Einblick in die Geschichte der Jugendoffiziere und des Zugriffs der Bundeswehr auf das bundesdeutsche Bildungswesen werde ich mich mit einer kleinen Draufsicht, versuchen auf die Kooperationsvereinbarung mit den Kultusministerien der Länder, was also ein ganz wichtiger Punkt und Triebfeder für das ganze System ist. Dazu ein Versuch eines kleinen geschichtlichen Einstiegs in das Thema bundesdeutsche Kriegsforschung, das leider im Zuge der letzten beiden Konferenzen so wenig bearbeitet werden konnte. Dafür fand ich Fakten in Rainer Rillings Band Kriegsforschung und Vernichtungswissenschaft der BRD aus dem Jahr 1970 und zum aktuellen Stand dieser Thematik habe ich Publikationen von Per Heinelt, der IMI und anderen ausgewertet. Ja, kommen wir zum kleinen geschichtlichen Abriss der Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Bildungseinrichtungen über den Apparat der Jugendoffiziere bis zum Stand 2013. Immer wenn sich in Westdeutschland Probleme auftaten mit dem Bild der Bundeswehr in der Öffentlichkeit, denn einer nicht gern gesehenen Friedensneigung der Bevölkerung oder zu wenig Leuten, die Soldat werden und bleiben wollten, was an Zeiten der Wehrpflicht ja nicht so auffiel, intensivierte man den Zugriff dorthin, wo junge Leute sind. Denn der Panzer mit dem Balkenkreuz ist bekanntlich auch immer, hat auch immer dieses Problem mit der Notwendigkeit des Fahrers. Die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und dem Bildungswesen ist von höchster Ebene betoniert und bestens ausgebaut. Zu suchen sind die Wurzeln der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Bundeswehr bzw. Lehrkräften und Jugendoffizieren auf der Ebene der Bundes- und Landesministerien. Junge, nette Offiziere hinterm Lehrertisch mit Zeigestab und Weltkarte sind nur der sichtbare Ausdruck eines ganzen Systems der Zusammenarbeit. Dies ist kein Geheimnis. So sagt das bundesdeutsche Kriegsministerium ganz offiziell zu den Jugendoffizieren, dass sie den ohnehin bestehenden Konsens der Zusammenarbeit zwischen Bildungsträgern und Bundeswehr nur ergänzen. Dieses so verhängnisvolle System der Zusammenarbeit, das eine derartige Vernetzung hervorgebracht hat, wie wir später sehen werden, ist so alt wie die BRD selbst. Kurz nach dem letzten großen Krieg, Anfänge der Zusammenarbeit. Natürlich war es kurz nach dem letzten großen Krieg in der Bevölkerung, selbst in der Deutschen, nicht gerade in, wieder den nächsten vorzubereiten und sich die graue Weltuniform erneut überzuwerfen. Deswegen startete der gelernte Faschist und Wehrmachtsgeneral von Hitlers Gnaden, Adolf Heusinger, in einer seiner letzten Funktionen, nämlich den Generalinspekteur der Bundeswehr, vor seinem friedlichen Ableben eine Initiative, die letztlich die Institution der Jugendoffiziere der Bundeswehr hervorbrachte. Das Ganze geschah bereits 3 Jahre nach Gründung der Bundeswehr, also 1958. Zu Heusingers Zeiten ging es bei dem Zugriff auf die Jugend vor allem darum, der deutschen Bevölkerung die Notwendigkeit des Beitritts zur NATO und die damit verbundene Wiederbewaffnung Deutschlands zu vermitteln. Jene Wiederbewaffnung war nur schlecht zu verkaufen. Erst mit dem Verbot antimilitaristischer Organisationen, wie zum Beispiel der FDJ, wurde es leichter mit dem Zusammenschieben der Bundeswehrmacht gegen das Reich des Bösen jenseits der Elbe. Viel Arbeit für die Anfang nur 17 Jugendoffiziere der Bundeswehr, denn das Märchen von der Bundeswehr, die nichts mit der Wehrmacht zu tun hat, musste ja auch noch an Mann und Frau gebracht werden. Schon damals ging es aber auch um eine andere für die Bundeswehr so wichtige Aufgabe, das Werben für den Eintritt in die Armee. So war es der Heusinger Adolf höchstpersönlich, der den Befehl rausgab, eine allgemeine Wehrbereitschaft bei allen Teilen der Jugend durchzusetzen, den qualifizierten Nachwuchsbedarf besonders der Soldaten auf Zeit zu decken. Das direkte Werben für den Lanzer-Club wurde Jugendoffizieren erst 3 Jahre später untersagt, was sie damals und heute auch nicht daran hindert, genau das täglich bei ihrer Arbeit zu tun. So gibt es eine enge Zusammenarbeit zwischen Jugendoffizier und dem Wehrdienstberater, dessen Job ja nur wirklich das Rekrutieren ist. Da werden selbstverständlich Anfragen gern weitergeleitet, Schulen gemeinsam angeschrieben, auch von gemeinsamen Auftritten wird berichtet. Dass die Aufstellung der Jugendoffiziere kurz nach dem Krieg nur ein Vorspiel im Liebesspiel zwischen Bundeswehr und bundesdeutschem Bildungswesen auf höchster Ebene war, zeigt sich schon ein Jahr nach der Aufstellung. Denn 1959 wurde die erste Tagung zwischen Kultusministerium und Bundeswehr abgehalten. Hier ging es um die Findung von Kontaktpersonen in der Lehrerschaft, die den Einsatz der Jugendoffiziere an den Schulen den Weg ebnen sollten. Von Seiten der Kultusministerien wurde sich nur einiges vorgenommen, zum Beispiel vermehrte Besuche bei der Truppe. Schon auf dieser Tagung wird die Einbindung der Bundeswehr in die Aus- und Weiterbildung der Lehrerschaft als sehr fruchtbar angesehen. Ein Austausch zwischen Bundeswehr und der ständigen Kultusministerkonferenz wird genauso beschlossen wie der Austausch von Materialien. Also Materialaustausch zwischen einer von einem Haufen Nazis angeführten Armee und den Schulen der BRD. Genau dafür wird dann auch noch ein Ausschuss gegründet. Weiter im Zeitstrahl: Ostermärsche, APO und Kriegsdienstverweigerer. Ein nächster Schub in der Aufrüstung der Rattenfängertruppe in der Truppe verursachen die anschwellenden Ostermärsche der westdeutschen Friedensbewegung sowie die Proteste der APO in den 1960er und 1970er Jahren. Kriegsdienst wird verweigert wie nie zuvor an der BRD. Sind es 67 noch knapp 6.000, die Nein zum Dienst mit der Bundeswehr sagen, ist die Zahl der Verweigerer 1968 auf weit über 11.000 angestiegen. Nach APO und Ostermärschen und der Einsicht des deutschen Imperialismus, dass die DDR mit Waffengewalt und Rollback nicht zu knacken ist, schaltet man auf Entspannungspolitik, dem Wandel durch Annäherung oder besser der Konterrevolution auf Filzlatschen. Im Schmelzwasser des Tauwetters lässt nun auch der Verteidigungswillen der Bevölkerung zu wünschen übrig. Ein Desinteresse am Staatsbürger in Uniform macht sich breit. Deswegen setzt man erstmals nebenberuflich Jugendoffiziere ein. Ihre Ausbildungszeit wird verlängert. Aus den 17 werden 27. Aufgrund aber der ständigen Konfrontation mit der APO wird die Zahl der hauptberuflichen Jugendoffiziere auf 56 heraufgesetzt, was schon ein ordentliches Stück ist. Ansonsten ein Klima von Verweigerung, Desinteresse, Friedensliebe. Das war für die wehrhafte BRD, besonders für die SPD, wahrhaft nicht hinnehmbar. Willy Brandt und sein Kriegsminister Helmut Schmidt fordern am 26. März 1971 auf einer Debatte im Deutschen Bundestag doch mal gefälligst eine starke Einbindung sicherheitspolitischer Inhalte in den Schulunterricht zu schaffen. Wo Brandt darauf hinweist, dass den Jugendlichen klargemacht werden muss, dass Friedenspolitik ohne Sicherheitspolitik nicht zu haben ist, ermittelte Kommissar Schmidt, wer verantwortlich ist für die immer noch steigende Anzahl der Verweigerer. 1971 bereits 27.000. Der Schuldige wird ermittelt, der Lehrer. Die Kultusministerien reagieren mit einer Reihe von Erlassen und Empfehlungen, doch mehr Sicherheitspolitik in den Unterricht zu pumpen. Baden-Württemberg vielmehr sein Kultusministerium, fast stellvertretend für die anderen Bundesländer zusammen. Zitat: So ist es wichtig, die Schüler über die Notwendigkeit einer ausreichenden Verteidigung zu informieren und die Aufgaben, die der Bundeswehr hierbei zukommen, sachlich und ohne Wertung aufzuzeigen. die Aufgaben der Bundeswehr so verständlich zu machen, dass sie von den Schülern als notwendig anerkannt werden könnte. Jugendoffiziere sind geeignet, sachkundige Informationen zu Fragen der Landesverteidigung zu erteilen und können im Rahmen des Unterrichts herangezogen werden. Fragen der Bundeswehr sollten auch in der Lehrerfortbildung, insbesondere an den pädagogischen Hochschulen und an den Seminaren für Studienreferendare, berücksichtigt werden. Bayern weist nochmal darauf hin, dass der Auftritt von Kriegsdienstverweigerer in bayerischen Schulen nicht erwünscht ist. NATO-Doppelbeschluss und immer noch zu viele Kriegsdienstverweigerer. Die letzte Protestwelle der Friedensbewegung der BRD, der noch einer DDR entgegensteht, wird durch den Doppelbeschluss der NATO ausgelöst. Auch wenn es den meisten Friedensbewegten weniger um den deutschen Militarismus geht, oder besser gesagt gar nicht, sondern um die von Großmächten bedrohte deutsche Heimat, ist man im Bundesverteidigungsministerium alarmiert. Sozialdemokrat und Kriegsminister Hans Appel fällt nicht weit vom Stamm und weist nochmals darauf hin, dass unverzichtbare Voraussetzung für die Friedenssicherung das Gleichgewicht der militärischen Kräfte ist und dass insofern der Dienst in der Bundeswehr Friedensdienst bedeutet. In der jungen Generation soll generell das Bewusstsein für Rechte und Pflichten des Einzelnen gegenüber dem Staat als Voraussetzung auch für den Dienst der Bundeswehr vertieft werden. Er würde es begrüßen, wenn unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz erarbeitet werden könnte. Wieder wird angebaut. Bei den Jugendoffizieren. Jetzt sind es 69, die auf den Dienstposten rücken. Zu einer gemeinsamen Erklärung der Kultusministerien kommt es nicht. Im Juni 1983 geben SPD und CDU regierte Bundesländer getrennte Erklärungen heraus. Selbstverständlich gingen beide Erklärungen von der Bedrohung durch den Warschauer Pakt aus. Die Unterschiede der Erklärung behandeln lediglich den Punkt Wehrpflicht, wo die SPD-Länder möchten, dass der Schüler seine eventuelle Entscheidung für die Verweigerung reflektiert treffen kann, sehen die CDU-Länder als eine Aufgabe der Schulen an, die Schüler auf die Wehrpflicht vorzubereiten. Ein weiterer Unterschied zwischen SPD und CDU: der Auftritt von Kriegsdienstverweigerern in Schulen geht für die christlichen Bundesabendländer überhaupt nicht. Lena Sachs dazu, Zitat: Es fand also zu Zeiten der Friedensbewegung also nicht nur eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Schulen statt, sondern gleichzeitig wurde die Möglichkeit einer kontroversen Darstellung verhindert, indem die Sichtweise der Friedensbewegung rechtlich aus den Schulen verbannt wurde. Später wird es noch zu einem Verbot generell kommen. Wie unterschiedlich die beiden Erklärungen auch gewesen sind, das Bundesdeutsche Kriegsministerium weist darauf hin, dass das freundliche Entgegenkommen der Kultusministerien und der Schulbehörden als positiv zu bewerten ist. Das kommt gerade zur rechten Zeit. Schließlich habe man nicht nur gegen die Friedensfreunde zu kämpfen, sondern auch mit dem Problem der Geburtenraten, dem Problem des zu wenig heranwachsenden Kanonenfutters. So weist man darauf hin, dass vielleicht zukünftig die geforderte Menge an Wehrpflichtigen von 25.000 bald nicht mehr zu decken ist. Um der Sache dienlich zu sein, verbietet der baden-württembergische Kultusminister Meyer-Vorfelder mit der Verwaltungsvorschrift Friedenssicherung der Bundeswehr im Schulunterricht Kriegsdienstverweigerern und Vertretern der Friedensbewegung den Besuch von Veranstaltungen an den Schulen endgültig. Dieses Verbot wird erst 2004 aufgebrochen, nicht durch die Einsicht des Staates, sondern natürlich durch viele Proteste, zum Beispiel von der GEW. Das Ende der DDR und der Beginn der Transformation der Angriffsarmee Bundeswehr zur Bundeswehr im Angriff. Noch während sich der revolutionäre Ossi, der jetzt Volk sein will, was vom Pferd vom Ende der Geschichte erzählen lässt, Haribo und Bravo über die ersten Ärger über die explodierende Jugendarbeitslosigkeit hinwegtrösten, wird die Bundeswehr nun offiziell das, was sie immer war, Angriffsarmee. So offiziell, dass eine neue Kampagne her muss, denn schon Volker Rühe wusste, wovon er redete, als er redete: Die Deutschen sind auf militärische Aktionen nicht vorbereitet und müssen erst allmählich daran gewöhnt werden. Aus den kleineren Einsätzen der Bundeswehr im Ausland vor 1990, alle grundsatzwidrig, was keinen interessiert, werden größere. Denn das deutsche Kapital frohlockt und Helmut Kohl vermeldet: Deutschland hat mit seiner Geschichte abgeschlossen, es kann sich künftig offen zu seiner Weltmachtrolle bekennen und sollte diese auch ausweiten. Doch der Krieg ist schlecht zu verkaufen. Die Bombenblitze über Belgrad 1999 aus den Schächten der nun erstmals im Angriffskrieg agierenden Luftwaffe der Bundeswehr fallen und erinnern doch sehr an den letzten deutschen Angriffskrieg auf Jugoslawien. Befördern nicht gerade das gewollte Bild der Humanitätstruppe Bundeswehr. Oh, aber ja, ich habe keinen Strom mehr.
Andere Netzquelle suchen.
Nicht hier, warum?
Du machst einfach weiter.
Ja, ist das so eine Tasche? So eine Tasche.
Nee.
So eine Laptop-Tasche.
Mach einfach weiter.
Also ganz kurz, Jörg, begrüßen.
Ja. Wie gesagt, der Krieg ist noch schlecht zu verkaufen und auch der Jugoslawienkrieg bringt da keine Änderung. Und nun ist die Bundeswehr aufgerufen, für KZs und Holocaust auf dem Balkan zu verhindern. Gerade im Osten hat man keine Lust auf Krieg, ein Erbe der DDR, wie die bundesdeutsche Journalie zu schimpfen weiß. Dass man nun überall in der Welt mitmachen muss und das ganz sicher für die Sicherheit Deutschlands ist, das kaut und verdaut sich noch schwer in den Klassenzimmern in Ost und West. Lena Sachs dazu. Dieser Wandel der Bundeswehr hin zu einer weltweit agierenden Armee im Einsatz geriet unter zunehmenden Legitimationsdruck gegenüber der Bevölkerung. Die Zahl der Wehrdienstverweigerer stieg infolgedessen trotz kleinerer Jahrgänge an. Immer intensiver mussten die Jugendoffiziere über sicherheitspolitische Zusammenhänge im Allgemeinen informieren und die inhaltliche Ausrichtung der Argumentation für Verteidigungspolitik hat sich zunehmend vom Wie zum Warum gewandelt. Die Hauptaufgabe der Jugendoffiziere lag zu dieser Zeit darin, der Bevölkerung und den künftigen Wehrpflichtigen die Gründe für den weltweiten Einsatz klarzumachen. Dankeschön. Die Anschläge der Al-Qaida auf das World Trade Center 2001 in New York geben in der Außenwirkung der Bundeswehr nochmal einen gewissen Schub, nicht länger mit zukünftigen Härten hinterm Berg zu halten. Vokabeln wie Angriff, Kampfaufgaben klingen öfter an. Und da der terroristische Gegner überall sein könnte, muss auch die Bundeswehr überall sein, auch im Inneren. Hier beginnt auch die Offensive der Bundesregierung, Hürde um Hürde, die noch dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren entgegenstehen, abzureißen. Ja, aktuellen Stand und letzten Punkt in dieser Zeitlinie habe ich ohne Wehrpflicht und Lust auf den Krieg noch schneller weiter weg und weiter fürs deutsche Kapital. Werbeoffensive und Stand der Arbeit der Jugendoffiziere 2013 genannt. Ja, in den letzten Jahren, 2008 rum, gab es viele bürgerliche Studien. Alle kamen zum gleichen Ergebnis. Das Militärische ist emotional negativ belegt. Wissen verschiedene Studien 2008 zu berichten. Auch wenn der Angriff auf Jugoslawien sowie die Besatzung dort vergessen scheint, was auch die Jugendoffiziere in ihren ganzen Papieren schreiben, Jugoslawien ist aus dem Gedächtnis der Deutschen gelöscht, der Krieg und auch die Besatzung, daran denkt niemand mehr. So wird der Einsatz in Afghanistan von vielen abgelehnt. Da ist tatsächlich Krieg und Blechsäge kommen nach Hause, das schürt Abneigung. Auch wenn sich diese Abneigung nur in unsere armen Jungs sollen nach Hause oder zu viel Geld für Waffen und Rüstung beziehungsweise Kritik an der schlechten Ausrüstung ausdrückt, Peter Strucks Sicherheit, die er im Hindukusch verteidigt sehen will und das im Jahr 2000 noch so sagt, scheint nicht zu Recht in die Köpfe der Leute, vielmehr der Jugend zu wollen. Was kein Hinweis auf eine klare antimilitaristische Haltung ist, weitaus weniger. Die Bundeswehr formuliert ihre Schwierigkeiten, ihre Legitimationskrise in der Zeit, Zitat, Bundeswehr ja, aber ohne mich. Aber ohne mich. Das passt nun gar nicht in den Kram, wenn man, Zitat, Bundesverteidigungsministerium, wenn man eine moderne, leistungsstarke, wirksame, international geachtete und nachhaltig finanzierbare Streitkräfte haben möchte, am besten ohne gesellschaftliche Kontrolle und auf Söldnerbasis und deswegen die Wehrpflicht aussetzt. Und dass dies nur eine Aussetzung ist und keine Abschaffung, darauf legen auch die Jugendoffiziere der Bundeswehr großen Wert und stellen fest, Zitat, die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht wird einheitlich begrüßt und de facto als Abschaffung wahrgenommen. In dem Punkt darf man wohl mit den Herren einig sein, die Abschaffung der Wehrpflicht ist nicht mehr als eine Wahrnehmung, keine Realität. Aber erstmal ist sie ausgesetzt und das heißt einiges. Bis zu 15.000 Freiwillige braucht es jetzt und 170.000 Berufs- und Zeitsoldaten. Wenn man dann noch protzig für den Angriff 10.000 Soldaten zeitgleich verfügbar haben will, ist es schon blöde, wenn 20% der ersten Freiwilligen Wehrdienstleistenden ihren Dienst bereits nach den ersten Monaten quittieren. So geht das nicht. Deswegen geht's in die Offensive, Werbeoffensive. Geld ist genug da. Gibt die Truppe 2009 12 Millionen Euro aus für Nachwuchswerbung, werden es 2010 29 Millionen sein. 2012 schickt man 105 Wehrdienstberatungsoffiziere in die Spur, die anders als die Jugendoffiziere offen Nachwuchswerbung betreiben dürfen. Und kommt der Lanzer nicht ins Klassenzimmer, kommt das Klassenzimmer zu ihm. Die Besuche bei der Truppe sind nichts Neues, doch werden sie nun ausgebaut zu Tagen der Schule. Die Bundeswehr selber dazu. Hier öffnen sich die Kasernentore zu einem festgelegten Termin für mehrere Schülergruppen. Auf diese Weise können Kräfte gebündelt und eine große Anzahl von Interessenten erreicht werden. Beispielhaft erwähnt seien hier die Tage der Schule in Kusel mit ca. 400 Schülerinnen und Schülern bei der Artillerie oder in Saarlouis mit 900 Schülern bei der Luftlandetruppe. Diese kompakte Form der Durchführung hat sich bewährt und wird weiter zukünftig verfolgt werden. Neue Events zum Ködern der Jugend fürs deutsche Militär werden ins Leben gerufen oder deren Einsatz intensiviert. Fährt der Karrieretruck der Bundeswehr im verführerischen Arbeitgeberkostüm 2006 15 Mal zum Karrieretreff der Bundeswehr, lässt man ihn 2010 40 Mal auf die Jugend los. Karriere mit der Bundeswehr, das zieht immer mehr. Die Verelendung der Jugend spielt der Bundeswehr in die Hände. Denn, das ist ein schönes Zitat vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr, die sagen nämlich, wer berufliche Alternativen hat, geht nicht zur Bundeswehr. Wer über ausreichende berufliche Chancen verfügt, zieht die Möglichkeit, Soldat der Bundeswehr zu werden, gar nicht in Betracht. Was liegt also näher, als den Bundeswehr-Werbestand gleich im Arbeitsamt aufzubauen? 2008 unterhält die Bundeswehr allein in elf Arbeitsagenturen dauerhafte Büros. In 204 Agenturen finden Rekrutierungsveranstaltungen statt. Im Februar 2011 schließt die Bundeswehr auf höchster Ebene ein Abkommen mit der Bundesagentur für Arbeit. Denn, so verlauten die Jugendoffiziere in ihrem eigenen Bericht, Zitat, das Interesse steigt mit persönlicher Betroffenheit, zum Beispiel bei Themen Arbeitsmarkt und Hartz IV. Ja, dazu wird Sport gemacht mit der Bundeswehr Olympics, wo es in den Pausen BW-Werbeveranstaltungen und Shows mit Militärgerät gibt und Leser der Bravo, der Jugendzeitschrift, die mit der Bundeswehr kooperiert, und Mitglieder der Internet-Community treffbundeswehr.de, die Jugendliche zwischen 14 und 17 ansprechen, treffen sich auf den Bundeswehr Adventure Games. 5 Tage lang spannende Rettungsübungen in der Kaserne. Für die musikalische Untermalung sorgt Bundeswehr Musics. Was da außer Musik noch gemacht wird, sagt bundeswehrtreff.de selber. Wir wollen ganz unaufdringlich mitteilen, dass die Bundeswehr berufliche Möglichkeiten für viele hat. Neben bundeswehrtreff.de und Bundeswehr gibt es noch eine zweite Homepage, die heißt bundeswehrkarriere.de. Hier werden speziell Jugendliche ab 25 angesprochen oder bis 25 angesprochen. Übrigens, beide Seiten haben weit über 10.000 Zugriffe im Monat, also mächtig weit, über 40.000. Dazu kommt, wie schon genannt, der YouTube-Channel BundeswehrTV. Die Bundeswehr macht aber nicht nur selber, sondern auch mit. Auf vielen Großveranstaltungen wird geworben für den Kampf um Märkte und Rohstoffe aller Welt. Sei es auf der Automobilmesse in Hannover, den Hamburger Hafengeburtstag, der Kieler Woche, dem Hessentag oder dem Tag der Deutschen Einheit. Um nur wenige Beispiele aus der Bundeswehr-Tour 2013 zu nennen. Eine ganz andere Einflussnahme auf die Jugend findet mit dem Griff des Jugendoffizierapparats in die Jugendorganisation der Parteien statt. Auch wenn hier derzeit nur die Junge Union zu nennen ist, so ist doch laut Jahresbericht das Interesse dieser Jugendorganisation besonders stets groß und aufgeschlossen, sagen die Jugendoffiziere selber. Vielleicht noch weniger bekannt ist die Kooperation der Jugendoffiziere mit den Arbeitgeberorganisationen, den sogenannten. Zum Beispiel der Arbeitgeberverband Hessen oder der Arbeitgeberverband Chemie und verwandte Industrien vom Land Hessen sind hier genauso genannt wie die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes und der christlich-demokratischen Arbeitsgemeinschaft, zu der 2012 die Beziehungen noch mehr intensiviert werden. Auch mit dem Unternehmerverband Berlin-Brandenburg werden Veranstaltungen durchgeführt. Hier alle Institutionen, Firmen und Stiftungen aufzuführen, mit denen der Jugendoffizierapparat zusammenarbeitet, würde den Rahmen der Ausarbeitung sprengen. Also es ist unglaublich. Auffällig jedoch hierbei ist, also wenn man sich diese vielen kleinen Verbände, großen Verbände, Stiftungen anschaut, zum Beispiel auch die Checkpoint Stalin-Stiftung, auffällig ist hier, dass in den Osten eher schwache Bande gespannt werden können. Und das ist nur ein Symptom für die generelle Schwierigkeit der Bundeswehr in Ostdeutschland zu punkten, wie sie in Süddeutschland punktet. Es ist aber anscheinend nicht nur der Umstand, dass es in einer Industriebrache und einem leergezogenen Biotop nun eben nicht viele Kopplungspunkte mehr gibt, sondern, und dazu... Und dazu selbst von den Jugendoffizieren, finde ich sehr interessant, sie sagen selber zu der Frage Ost und West, Die Aufgaben im Rahmen der internationalen Konfliktforschung und Krisenbewältigung, einschließlich des Kampfes gegen den Terror, werden zum Teil zwar grundsätzlich anerkannt, tendenziell in Süddeutschland, jedoch auch kritisch bewertet und rundweg abgelehnt, tendenziell in Nord- und Ostdeutschland. Ja, soweit zu der Betrachtung der Geschichte der Jugendoffiziere. Kurzer Einblick. Jetzt komme ich nochmal kurz zum Stand der Vernetzung mit dem Bildungswesen via Kooperationsvereinbarung mit den Kultusministerien. Nicht nur in den Waffenkammern der Bundeswehr findet die Aufrüstung und Umrüstung für neue, größere Angriffskriege statt. Aufgrund der kritischen Stimmen gegen ihr weltweites Agieren sowie den enorm steigenden Bedarf an freiwilligen Bundeswehrsoldaten rüstet sich die Bundeswehr durch Kooperationsvereinbarungen mit den Kultusministerien, in denen Grundsätze und Vereinbarungen zu zukünftiger Zusammenarbeit als Institutionen geregelt werden. Seit 2008 sind die Kooperationsvereinbarungen zwischen der Angriffsarmee Bundeswehr und dem höchsten Gremium des Bildungswesens der BRD, den Kultusministerien, in folgenden Bundesländern abgeschlossen worden: Nordrhein-Westfalen, Saarland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen und Sachsen. Wie man sich so ein Teamwork schriftlich zurechtredet, soll an einem Wortlaut aus der Kooperationsvereinbarung des Kultusministeriums Bayern mit der Bundeswehr verdeutlichen. Zitat: Eine lebendige Gesellschaft ist auch auf die Fähigkeit und Bereitschaft ihrer Mitglieder angewiesen, sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, den politischen Prozess zu verfolgen und sich an ihm zu beteiligen, Mitverantwortung zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund schließen wir diese Kooperationsvereinbarung. Wir wollen gemeinsam einen Beitrag leisten, um Schulen und Lehrkräfte zu unterstützen, die mit ihren Schülerinnen und Schülern sicherheitspolitische Fragestellungen bearbeiten. Jugendoffiziere informieren im schulischen Kontext Schüler und Schülerinnen über die Friedenssicherung, möglichen oder auch notwendigen Instrumente der Politik. Dabei werden Informationen zur globalen Konfliktverhütung und Krisenbewältigung genauso wie Informationen zur nationalen Interesse einzubeziehen sein. Unterschrieben von Dr. Ludwig Spänle, MDL, Bayerischer Staatsminister für Unterricht und Kultus, und Gerd Wessels, Generalmajor, Befehlshaber am Wehrbereich 4. Auch wenn die Kooperationsvereinbarungen die Schulen nicht verpflichten, die Bundeswehr reinzulassen, so reicht auch meistens Brief und Siegel der Vereinbarung aus, um den Lanzern die Schulen zu öffnen. Sogar wenn offensichtlich gegen das Neutralitätsverbot der Schulen verstoßen wird, sind die Schüler verpflichtet, am Unterricht mit dem Militär teilzunehmen. Es gilt hier selbstverständlich die Schulpflicht, die die Schule auch mit Zwangsmitteln durchsetzen kann. Lena Sachs dazu: Die Vereinbarung dient als Türöffner für die Bundeswehr und ermutigt Lehrkräfte aufgrund der Legitimation durch das Kultusministerium dazu, auf die Angebote der Jugendoffiziere zurückzugreifen. Durch das Informationsangebot in den Medien des Kultusministeriums lässt sich das Angebot der Jugendoffiziere weit streuen. Vor allem durch die Einbeziehung der Jugendoffiziere in die Lehramtsausbildung werden einerseits Sichtweisen der Bundeswehr an zukünftige Lehrer und Lehrerinnen vermittelt und andererseits Kontakte für langfristige Zusammenarbeit aufgebaut. Durch die Kooperationsvereinbarung wird die Zusammenarbeit also im erheblichen Maße intensiviert. Weiterhin arbeitet die Bundeswehr daran, auch den Rest der Bundesländer in den Kooperationssack zu bekommen. Angeschrieben wurden alle. Dass die bestehenden Vereinbarungen der Bundeswehr noch viel zu unverbindlich sind, versteht sich von selbst. Es ist also davon auszugehen, dass die Bundeswehr mit der unverbindlichen Kooperationsvereinbarung nicht den gewünschten Einfluss auf das Bildungswesen erreicht hat, sondern Bestrebungen herrschen, die Kooperationsvereinbarung in den restlichen Bundesländern durchzusetzen, sowie diese in ihrer Verbindlichkeit zu intensivieren. Ein Aspekt, der hier nur angerissen werden kann, ist die Vernetzung der Bundeswehr via Jugendoffiziere mit den Hochschulen. Der Jahresbericht der Jugendoffiziere sagt dazu: Im Bereich der Hochschulen bestehen zahlreiche Kontakte und Verbindungen, die zu gemeinsamen Veranstaltungen unterschiedlichster Art geführt haben. Solche Beziehungen bestehen zum Beispiel zur Hochschule Erlangen-Nürnberg, zur Uni in Würzburg, der Uni in Augsburg, der Uni in München, der Uni in Weimar, der Uni in Jena, der Fachhochschule in Gotha, in Hessen wird mit den Hochschulen in Friedrichshafen, Freiburg, Marburg, Frankfurt, Gießen kooperiert. Intensiviert wurden die Beziehungen zu den Unis in Bonn, Köln, Saarbrücken, Duisburg-Essen, Bielefeld, Bochum, Mainz, Kaiserslautern, Trier, Landau. Besonders stolz ist man auf die Durchführung einer, ich weiß nicht, was ausspricht, POL-IS-Simulation in der Uni Budapest. Doch nicht nur über die Kooperation mit den Unis dringt die Rekrutenwerbung dorthin, dazu die Herrschaften der Bundeswehr selbst, quasi eine Geheimwaffe. Eine Besonderheit bildet die Gruppe der Medizinstudenten und Medizinstudentinnen der Bundeswehr. Sie studieren nicht an den Universitäten der Bundeswehr, sondern an zivilen Universitäten. Dieser besondere Status macht sie zu wertvollen Multiplikatoren, da sie sich als Angehörige der Bundeswehr ständig im zivilen Umfeld bewegen. Diese Kontakte zu den medizinischen Fakultäten Frankfurt am Main oder Mainz haben erfreulicherweise zu gemeinsamen Projekten geführt. Ja, damit schließe ich auch dieses Thema ab.
Was für erfreuliche Projekte für die Bundeswehr erfreulich?
Ja. Und kommen wir jetzt zu einem kleinen geschichtlichen Exkurs zur bundesdeutschen Kriegsforschung, wo ich mich hier ganz konzentriere auf die allerersten Jahre nach dem Krieg, also die Aufbaujahre. Kleiner geschichtlicher Abriss oder kleiner geschichtlicher Exkurs zur bundesdeutschen Kriegsforschung. Ausgangssituation, Schaffung der Grundlagen, Phase des Aufbaus. In selber Zeit, in der die gesellschaftlichen Verhältnisse in der SBZ-DDR im radikalen Umbruch waren, dort kein Stein auf dem anderen blieb, das Alte in den Westen floh, in den Knast kam, das Maul zu halten hatte und dann und wann auch zum Tode verurteilt wurde und dann und wann auch eine Kugel in den Kopf bekam, den deutschen Militarismus da gar ausgemacht wurde, seine Wahrzeichen samt Schloss in Berlin und Garnisonskirche in Potsdam in die Luft gejagt wurden, ging es im Westen, wie so oft, auch auf dem Gebiet der Kriegsforschung, schon kurze Zeit nach dem Weltkrieg munter weiter am alten Trott. Der Aufbau der Kriegsforschung der BRD wurde anfangs verstärkt mit dem intensiven Aufbau sogenannter freier Forschungseinrichtungen realisiert und weniger mit dem Eindringen in das Hochschulwesen. Es galt, der Zwang, die schnelle Remilitarisierung durchzuführen, was den kostenträchtigen, lahmwiegenden Aufbau staatseigener Institutionen verbot. Zudem konnte nur die Industrie auf Nachkriegserfahrung verweisen. Außerhalb der Konzernforschung sammelten sich nur mühsam Kräfte. Keine 7 Jahre nach Game Over Germany, also dem Kriegsende, kündigte der Bundesverband der deutschen Industrie in seinem Jahresbericht an, Zitat, dass die bei den Industrieverbänden zu bildenden Gremien für Rüstungsfragen auch eine Mitwirkung bei der Aufstellung von Programmen für wissenschaftliche und technische Forschung und Entwicklung zu leisten hätten. Und was das BDI sagt, ist Gesetz. Schon schnell wurden besagte Stellen geschaffen. So zum Beispiel der 1953 ins Leben gerufene Arbeitskreis für Rüstungsfragen, der 1955 in den Ausschuss für verteidigungswirtschaftliche Angelegenheiten umgewandelt wurde. Seine Arbeitsgruppen, 1961 waren es über 100, sollten natürlich auf dem Gebiet der militärischen Forschung und Entwicklung mit dem Bundesverteidigungsministerium zusammenarbeiten. Hier ist erste Verzahnung von freien Forschungseinrichtungen und dem Staat. Was sich hinter den Abteilungen, Ausschüssen, AGs und Arbeitskreisen versteckte, war letztlich nichts weiter als eine Sammlungsbewegung der kriegserfahrenen Wissenschaftler und Techniker. Und zum Sammeln musste man im bundesdeutschen Wald kein Blatt zweimal umdrehen. Kenner der Szene stellen in einer Ausgabe der Wehrtechnischen Monatshefte scharfsinnig fest, Offiziere, Wissenschaftler und Techniker, die vor und im letzten Krieg die wehrtechnische Forschung und Waffenentwicklung verantwortlich geleitet und auf die Rüstung anscheinend Einfluss gehabt haben, leben seit Jahren in guter, zum Teil glänzender Stellung als selbstständige Unternehmer oder Ingenieure, als Direktoren oder leitende Angestellte großer Betriebe oder an anderen meist hochbezahlten Stellungen der Industrie und Wirtschaft. Und was war da nicht alles zu finden? Wahre Schätze, wie Professor Schenk von der TU Aachen schon 1952 zu erkünden hatte. Denn man muss sich beeilen. Noch lebt eine große, Zitat von diesem Herrn Schenk, noch lebt eine große Anzahl der Herren, die dies wertvolle Gut noch kennen und zusammentragen können. Es birgt außerordentlich große Schätze. So besetzte man die Stellen der industriellen Kriegsforschungsstellen mit den bewährten Kriegsforschern des deutschen Faschismus. Wer sich ins Ausland abgesetzt hatte, kehrte heim ins Reich, also in die Bundesrepublik jetzt, und die formierten Rüstungsbetriebe der BRD, die entgegen dem Geschrei vom Bombenkrieg der Amis und Briten kaum Schaden genommen hatten und nun besten geschützt waren vom Potsdamer Abkommen, öffneten nur zu gern die Tore für die alte Mannschaft. Auch an einem anderen Standort der bundesdeutschen Kriegsforschung, der später große Bedeutung erringen sollte für die Kriegsforschung, da nistete sich das Alte auch ein, in den Hochschulen. Eine besondere Triebkraft kam in diesem Zusammenhang der Technischen Hochschule Aachen zugute, wo Professor Seewald, seines Zeichens ehemaliger Leiter der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, die vor und nach 1939 für die Entwicklung der militärischen Forschung Nazi-Deutschlands hervorragende Bedeutung hatte, jener Professor Seewald hatte bereits 6 Jahre nach dem Krieg 7 seiner ehemaligen besten Mitarbeiter zu sich geholt und forschte schon mit alten Kameraden für die bundesdeutsche Bewaffnung, als die Armee für die Bewaffnung noch gar nicht gegründet war. Die enge Verbindung zwischen den Universitäten und freien Forschungsstätten war dadurch garantiert, dass häufig von Beginn an die jeweiligen Einrichtungen in einer Personalunion aufgebaut wurden, die zugleich auch der wiederentstehenden Industrie den Zugang zu den Hochschulen öffnete. Die Rückkehr der wissenschaftlichen Kapazitäten aus der faschistischen Kriegsproduktion erfuhr nochmals einen Schub durch den Koreakrieg, der für einen rüstungsgeprägten Welthandel sorgte. Bedürfnisse also, die perfekt zur Rüstungswirtschaft des Dritten Reiches hin orientierten Industriestruktur der BRD passten. Als dann auch noch die Remilitarisierung an die Tür klopfte, sprach der BDI nochmals sein Machtwort und wies darauf hin, Zitat, dass die staatliche Finanzierung der militärischen Forschung und Entwicklungsaufgaben sichergestellt werden müsse. Dem kam der Staat nach. Im April 1956 wurde die Abteilung Forschung und Entwicklung im Bundesverteidigungsministerium gegründet. Weitere Meilensteine bei der Festigung und Intensivierung sowie dem Eindringen der entstehenden und rasch wachsenden bundesdeutschen Kriegsforschung ins Hochschulwesen war die 1956 gegründete Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, die sich in den folgenden Jahren zum wichtigsten politischen Bindeglied zwischen Industrie, Militär und Wissenschaft und Staatsbürokratie entwickelte. Besonders engen Kontakt hielt die DGW zu der 1952 gegründeten Gesellschaft für Wehrkunde und zum Arbeitskreis für Wehrforschung. Zu diesem Trio kam 1961 die Gründung der Karl-Kranz-Gesellschaft ein weiterer hinzu. Diese 4 stellten zusammen mit der Fraunhofer-Gesellschaft die wichtigsten politischen Organisationen des militärischen industriellen Komplexes und der Kriegsforschung der BRD dar. In ihnen versammelten sich bedeutende Vertreter der faschistischen Wehrwissenschaftler und Rüstungstechnokraten, die zusammen mit dem BDI und verschiedenen rasch wieder entstehenden freien Forschungsinstituten eilig weiter Kräfte rekrutierten und entscheidenden Einfluss auf die Staatsbürokratie gewannen. In der Aufbauphase der Bundeswehr, also als es noch keine große Rüstungsindustrie gab, spielten sie bei der politischen Abstimmung mit der Staatsbürokratie eine wichtige Rolle zusammen mit dem BDI oder die wichtigste Rolle. Jetzt kommen wir zu einem neuen Punkt, nämlich jetzt ist der Punkt erreicht, an dem praktisch die freien Forschungseinrichtungen der Großkonzerne nicht mehr ausreichen. Jetzt wurden schnell massive FE, also Forschungs- und Entwicklungskapazitäten für Unternehmen auf staatlicher Ebene aufgebaut. Universitäten, Hochschulen. Keine 12 Jahre nach dem Weltkrieg vergab das Kriegsministerium der BRD bereits 83 Forschungs- und 329 Entwicklungsverträge. Bis 1959 wurde auf dem Gebiet der militärischen Forschung Aufträge mit einem Volumen von 266 Millionen DM verteilt. Während man zunächst eng mit dem Rüstungskapital des US-Imperialismus kooperiert hatte, begann man sich kurze Zeit nach der Errichtung der eigenen Forschungskapazitäten immer mehr aus dieser Abhängigkeit zu lösen. Als besonders herausragend und mit einem in der westdeutschen Industrie einmaligen Grad der Militarisierung von Forschung und Entwicklung muss die westdeutsche Luftfahrtindustrie angesprochen werden. Eine derart ausgeprägte Kriegsforschung ist in keinem anderen Industriezweig aufgebaut worden. Kein anderer Zweig war so ausschließlich von der Rüstung abhängig oder ist. Mehr als die Hälfte aller vom Bundesverteidigungsministerium für militärische Forschung und Entwicklung ausgegebenen Gelder flossen in die Luftfahrtindustrie. Entsprechend dieser herausragenden Stellung stellte die DGF, Deutsche Gesellschaft für Flugwissenschaften, für die Wehrforschung die größte der speziell ausgerichteten Forschungseinrichtungen dar. Kern der DGF waren die 3 im lockeren Verbund zusammengeschlossenen außerindustriellen Zentren der faschistischen Waffenforschung, die seit Anfang der 50er Jahre wieder aufgebaut wurden. Viele Abkürzungen, viele Vereinigungen. Das waren die Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt, die Deutsche Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt und die Aerodynamische Versuchsanstalt. Die Institute dieses lockeren Verbundes entstanden in der Aufbauphase der Bundeswehr in enger Anlehnung an bestehende Einrichtungen in Hochschulen. Wahn, Stuttgart und Oberpfaffenhofen München wurden Schwerpunkte. 1966 waren 30 Mitglieder des Verbundes der DGF am Lehrbetrieb deutscher THs und Unis beteiligt. Zusammen mit den Einrichtungen des Fraunhofer Gesellschaft wurde hier eine Klammer geschaffen, die zwischen militärischer Hochschulforschung und industrieller Kriegsforschung und Entwicklung fungierte. Die Zusammenarbeit zwischen der Bundeswehr und den Hochschulen hatte sich entwickelt. Sie war an einem Punkt angelangt, an dem sich freie und industrielle Forschungsstätten eng miteinander verzahnten und private wie staatliche Leistungsinstrumente massiv aufgebaut wurden. Einzelprojekte der Kriegsforschung selbst die Möglichkeiten einzelner Großkonzerne überschritten. Und auch wenn diese Zusammenhänge offiziell nicht unter Geheimhaltung fielen, so wurde doch einfach nichts erzählt. Und das gründlich. Aus einer Pressemitteilung, 10. Februar 1970, das Bundesministerium für Verteidigung hat, wie bekannt, mit Hochschulen und Instituten Forschungsaufträge abgeschlossen. Diese Forschungsaufträge unterliegen, weil sie ausschließlich humanitären Interessen dienen, keinerlei Geheimhaltung. Eine öffentliche Auskunftspflicht, bekannt zu geben, welche Aufträge vergeben worden sind, muss allerdings verneint werden. Nach Angaben des Wissenschaftsrates anderer Quellen kommt Rainer Rilling in seinem 1970 erschienenen Band zur Kriegsforschung bei der Bezifferung der militärischen Hochschulforschung der BRD zu folgenden Angaben. Vermutlich dürfen in den ersten 10 Jahren der Remilitarisierung von 1956 bis 1965 insgesamt zwischen 100 und 250 Millionen DM für militärische Forschung und zu einem kleinen Teil militärische Entwicklung in die Hochschulen gegangen sein. Also 100 bis 250 Millionen, das merken wir uns mal, um näher zu vergleichen, was jetzt in diese Forschung fließt. Ebenso wie in den freien Forschungsstätten liegt bei den Hochschulen die tatsächliche Inanspruchnahme sachlicher, persönlicher, finanzieller Ressourcen durch die Kriegsforschung vielfach höher, als es die Finanzierungsraten angeben. Zu den Instituten, die schon direkt mit dem Kriegsministerium der BRD zusammenarbeiten, kamen noch jene, die direkt mit der Rüstungsindustrie zusammenarbeiten. Diese feste Verbindung, die jetzt zwischen dem für den Krieg forschenden Staat und seinen Universitäten und Hochschulen geschaffen war, war viel mehr wert als die geleisteten Forschungsaufträge. Von mehr als 100 Vertragsverhältnissen, die jetzt entstanden ist, die Rede, der Förderung von persönlichen und sachlichen Kontakten zwischen den Wissenschaftlern. All das übrigens damit prahlt das Bundesverteidigungsministerium als Antwort auf eine Anfrage der SPD. Dass dies nur der Anfang war, daran ließ der damalige Bundesminister für Verteidigung Kai-Uwe von Hassel keinen Zweifel aufkommen. Oh, hätte ich ein bisschen früher schalten sollen. Als er sagte, die Zahl der mit der Verteidigung zusammenarbeitenden Hochschulinstitute vergrößert sich ständig. Das zu der Aufbauzeit und jetzt zum aktuellen Stand. Einblick in den derzeitigen Stand der Kriegsforschung an den bundesdeutschen Universitäten und Hochschulen. Oh, ich habe zu viel nicht geschaltet. Blöd. Furchtbar. Obwohl das Thema Kriegsforschung an den Unis und Hochschulen erst in den letzten Jahren ein wenig öffentlich geworden ist, zeigt doch dieser kurze Blick in die Geburtsstunde der bundesdeutschen Kriegsforschung, dass die Thematik früh angelegt war und wie jeder andere Geschichtsschrank der BRD auch nur den bruchlosen Kontinuitäten des Rechtsnachfolgers des faschistischen Nazi-Deutschlands entsprachen. Wo man früher aber noch einen Hehl draus machte und nichts an die große Glocke kam, ist heute Kriegsforschung an den Unis öffentliche Tatsache. Wenn auch noch nicht vollständig Normalität. Wie diese Normalität aussehen sollte, das verraten mitunter auch Realsatiriker wie der Frankenberg-Peter von der CDU. Zitat: Ich persönlich, und das betone ich hier auch nochmal, bin der festen Überzeugung, dass unsere Hochschulen eigentlich für die Armee eines demokratischen Staates die beste Ausrüstung der Soldaten auch forschen dürfen. Ich halte dies übrigens für eine Zivilklausel. Denn wir haben eine zivile Armee, für die man forschen können sollte. Mehr denn je wird die Außenpolitik Deutschlands militarisiert. Mehr denn je muss auch die Gesellschaft militarisiert werden. Zur Durchführung der ihnen zugedachten Mission brauchen die deutschen Streitkräfte ziviles Know-how samt den zugehörigen Experten sowie akademisches Führungspotenzial. Beides ist an den Universitäten vorhanden, die sich wiederum über zusätzliche Einnahmen freuen. angesichts dieses dieser verhängnisvollen Kooperation, des gegenseitigen Gewinns, kann man sich in Umrissen vorstellen, was freie Lehre und Forschung hier noch bedeutet. Rainer Rilling schrieb vor 45 Jahren zur Zusammenarbeit zwischen Unis und Bundeswehr, die damals noch in den Kinderschuhen steckte, Zitat: Allein die materielle Abhängigkeit der wissenschaftlichen Arbeiter von einem staatlichen Gewaltapparat und seiner Strategie, die sie stets vom Neuen ausbauen und formulieren helfen, zwingt ihnen ein Mitinteresse auf und die andauernde Reproduktion des Staates. 2009 kam die Informationsstelle für Militarisierung in einer Studie zum Ergebnis, dass mindestens 60 zivile deutsche Hochschulen Wehr- und sicherheitstechnische sowie wehrmedizinische Fragen bearbeiten. Diese Bearbeitung geschieht nicht nur über die offene Kooperation der Universität mit der Bundeswehr, auch über den Einfluss bundeswehrnaher Organisationen werden die Studenten auf den Kriegskurs gebracht. Hier wären die Außen- und Sicherheitspolitischen Studienkreise ASS und der Bundesverband der Sicherheitspolitik an Hochschulen BSH zu nennen. Beides zentrale akademische Organisationen des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr und zugegen an etlichen Universitäten. Hier werden die Studis um Mitgliedschaft und Mitarbeit an einsatzbezogenen Projekten geworben. Für die Militärforschung an den Unis und Hochschulen und TUs und so weiter gab die Bundesregierung allein 2008 1,1 Milliarden Euro aus. Also mehr als das Zehnfache der Investitionen innerhalb der 10 Jahre von 1956 bis 1965.
In den ersten 10 Jahren haben Sie weniger ausgegeben und dort in diesem einen Jahr jetzt 2020.
Sie haben in den ersten 10 Jahren ausgegeben 100 bis 250 Millionen DM und jetzt haben Sie in einem Jahr ausgegeben 1,1 Milliarden Euro. Ja, klar. Ist nicht. Tick mehr vielleicht. Ne? Neben den offen militärischen Themen, die in den Unis und Hochschulen verarbeitet werden, werden Themen der inneren Sicherheit gern von offizieller Seite abgetrennt von der Kriegsforschung sortiert. Doch die Verhinderung und Bekämpfung von sozialen Aufständen und Klassenkampfaktivitäten ist ein unabdingbares Bindeglied zwischen Kampf an der Front, die Ruhe an der Heimatfront erfordert. Auch das kluge staatliche Fraunhofer-Institut hat das vorausgefunden und hat 2002 gleich mal einen Verbund von Verteidigung und Sicherheitsforschung ins Leben gerufen. Ja, ich habe es gleich geschafft. Um den Zahlen Inhalt zu geben und zum Abschluss ein paar ausgesuchte Objekte der deutschen Kriegsforschung an bundesdeutschen TUs, Hochschulen und Universitäten. Fangen wir mit München an. Technische Universität, Fachschule München, haben wir auch schon gehört. Drohnencampus, Entwicklung von Kampfdrohnen mit Beteiligung der IADS, IABG, Siemens und der DLR. Universität Stuttgart-Hohenheim und 20 andere Hochschulen im Verbund. Universität Stuttgart-Hohenheim und 20 andere Hochschulen im Verbund mit dem Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, Forschung an B-Waffen und Abwehr von B-Waffen. Universität Karlsruhe, hier das Stichwort Software-Defined Radio, nämlich die Herstellung von Kommunikationssystemen, die einen ständigen Informationsaustausch zwischen den Abteilungen der Armee mit dem Einsatzführungskommando in Potsdam ermöglichen. Oldenburger Hochschule, gibt es eine Arbeitsstelle für Interventionskultur, Forschung an sozialen Auswirkungen von militärisch gestützten humanitären Interventionen. TU Berlin, Mitarbeit an der Entwicklung unbemannter Flugkörper, getarnt übrigens für dieses Projekt dadurch, dass nicht das Verteidigungsministerium bezahlt, sondern das Ministerium für Bildung und Forschung. Freie Universität Berlin, hier gibt es einen Sonderforschungsbereich 700, Governments in Räumen begrenzter Staatlichkeit, das ist Forschung an Aufstandsbekämpfung und Optimierung kommender Auslandseinsätze der Bundeswehr. Universität Potsdam, hier gibt es einen eigenen Masterstudiengang, nämlich Military Studies, wenn ich richtig ausspreche, Studies. Und der wird mitgetragen durch das Militärgeschichtliche Forschungsamt MGFA und der Sozialwissenschaftliche Institut SOWI der Bundeswehr. Hier wird das imperialistische Programm des deutschen Militärs legitimiert und als Lehrstoff für Studenten mit Angehörigen der Bundeswehr begleitet, den Studis verabreicht. Frankfurter Universität, Freiburger Universität, TU Kaiserslautern. Programm: Forschung für zivile Sicherheit, Entwicklung von Komponenten für die Terahertz-Kameratechnik, die im zivilen wie auch im militärischen Bereich angewendet werden soll. Noch zwei Stück. Universität Bochum: Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines wehrpsychologischen Qualitätsmanagements. Universität Wittenherdecke, TU Dortmund, als letzter Kandidat, Entwicklung von Verfahren für den Einigungstest für Offiziersbewerber. Soweit zu den Fakten. Kommen wir noch zu einem Fazit. Ja, einiges hier verlesen, leider nur verlesen. Und wir haben auch auf der letzten Konferenz erfahren, gegen all das regt sich Widerstand und der hat es schwer. Erfreulicherweise müssen wenigstens die Jugendoffiziere der Bundeswehr 2013 traurig feststellen, dass Hamburg und Bremen besondere Herausforderungen darstellen, weil dort antimilitaristische Initiativen wie die Jugendorganisationen der Partei Die Linke oder Gewerkschaften wie die GEW, Zitat, eine Beteiligung der Bundeswehr in der politischen Bildungsarbeit verhindern wollen. Und dieser Widerstand sogar zur Beendigung der Zusammenarbeit mit jungen Offizieren geführt hat. Doch, stolz und lässig und leider schrecklich nah an der Wahrheit, heißt es entsprechend im Jahresbericht der Jugendoffiziere, insgesamt hatten diese Aktionen dort auch keinen signifikanten Einfluss auf die Arbeit der Jugendoffiziere und den bundesweiten Zugang zu den Schulen. Eine andere Frage stellt sich, wo sind beim Widerstand gegen die Militarisierung der Gesellschaft eigentlich jene Bürgerrechtler, die an NVA-Spielzeugpanzern und Wehrunterricht die Militarisierung der DDR-Jugend ausmachten und meinten, ihr und der Jugend im Westen einen ganz besonderen Friedensdienst zu erweisen, indem sie schwitzend mithalfen, den deutschen Militarismus von seiner effizienten Fessel zu befreien, der Staatsgrenze der DDR. Wie dem auch sei, von oben gesehen und vor allem im Kontext der über 60 Jahre andauernden Entwicklung durch Zugriffs des Militärs auf die Schulen und des ungeheuren Fortschritts und Erfolgs. Jetzt hilft mir eine Seite. Cool. Okay. Fang nochmal an.
Warte, ich verfolge.
Nein. Ganz schön gemein. Entwicklung des Zugriffs des bundesdeutschen Militarismus auf die Schulen und Universitäten, den ungeheuren Fortschritten und Erfolgen auf diesem Gebiet, sind die mutigen Aktionen der Antimilitaristen leider nur ein Tropfen auf ein Gebirge glühender Steine. Zum Aufbau des bundesdeutschen Systems der Militarisierung von Schulen und Wissenschaften und Forschung auf Basis des faschistischen Personals fallen einem die Worte von Friedrich Engels ein, die Mächte der Vergangenheit sind wieder die Mächte der Gegenwart. Damit könnte man sich jetzt zufrieden geben. Das können wir aber nicht. Engels konnte es auch nicht. Deswegen schrieb er ein paar Zeilen später, sind wir also einmal geschlagen, so haben wir nichts anderes zu tun, als wieder von vorne anzufangen. Und die wahrscheinlich sehr kurze Ruhepause, die uns zwischen dem Schluss des ersten und dem Anfang des zweiten Aktes der Bewegung vergönnt ist, gibt uns zum Glück die Zeit für ein sehr notwendiges Stück Arbeit. Die Untersuchung der Ursachen. Das war's.